Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zu Ernährung Plus. Und die Urlaubszeit ist im vollen Gange. Warm war es ja auch schon so richtig. Manon, wie sieht's eigentlich bei dir aus? Bist du schon urlaubsreif? Hast du irgendwelche Urlaubspläne oder seid ihr vielleicht auch schon im Urlaub gewesen?
Also ich bin total urlaubsreif und der Urlaub steht nämlich kurz bevor. Nächste Woche geht's nach Frankreich in die Provence und da freuen wir uns schon sehr drauf.
Oh, wie cool. Das ist ja mega. Ja, bei mir dauert es noch ein bisschen, aber dann irgendwann Ende August ist dann bei mir tatsächlich auch soweit. Ja, auf alle Fälle wünschen wir schon mal allen einen schönen Urlaub, die vielleicht jetzt schon ein bisschen entspannen können oder bei denen der Urlaub direkt wirklich in den Startlöchern ist. Und jetzt kümmern wir uns aber erstmal um unser heutiges Thema und ich habe mir gerade etwas gekauft und zwar einen Bubble Tea. Ich weiß nicht, ich habe das schon lange nicht mehr gehabt. Ich glaube, da ist jedenfalls ganz viel drin, über das wir heute sprechen werden. Und zwar geht es heute um ein Thema, ohne das die gesamte Lebensmittelindustrie vielleicht gar nicht so richtig funktionieren würde. Es geht um die sogenannten Zusatzstoffe in unseren Lebensmitteln. Und wir möchten heute darüber sprechen, warum diese Zusatzstoffe so wichtig sind und vielleicht auch so manche Mythen rund um die Zusatzstoffe aufklären. Und dazu haben wir natürlich uns wieder einen Experten eingeladen und der heißt heute Professor Daniel Wefers.
Daniel Wefers ist Professor für Lebensmittelchemie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit den Strukturen und Funktionen von Kohlenhydraten in Lebensmitteln. Dabei trägt seine Arbeit dazu bei, Lebensmittel besser zu verstehen und ihre Qualität weiter zu verbessern.
Hallo erstmal.
Hallo.
Herr Professor Wefers, zur Einordnung fangen wir jetzt vielleicht erstmal ganz allgemein an. Was sind denn eigentlich diese sogenannten Zusatzstoffe in unseren Lebensmitteln?
Ja, für die Zusatzstoffe gibt es eine ganz eindeutige rechtliche Definition. In der breiten Bevölkerung wird die in der Regel nicht angewendet, denke ich. Also da wird, denke ich, viel als Zusatzstoff gesehen, was einfach Lebensmitteln zugesetzt wird. Also auch sowas wie Enzyme oder Aromen, die sind aber rechtlich eigentlich keine Zusatzstoffe, sondern bei Zusatzstoffen gibt es eine ganz enge Definition, Stoffe mit oder ohne Nährwert, die Lebensmitteln aus technologischen Gründen zugesetzt werden. Und Zusatzstoffe helfen somit, bestimmte Eigenschaften zu erzielen oder zu erhalten, also zum Beispiel für Haltbarkeit, Stabilität oder sensorische Eigenschaften zu sorgen oder die Verarbeitung zu erleichtern. Und chemisch gesehen sind Zusatzstoffe sehr vielfältige Stoffe, die zu ganz unterschiedlichen Zwecken auch eingesetzt werden. Beim Kontext Zusatzstoffe ist auch immer wichtig zu sagen, dass Zusatzstoffe wirklich nur eingesetzt werden dürfen, wenn sie auch explizit zugelassen sind. Also da gibt es dann in der entsprechenden EU-Verordnung eine Festschreibung, welche Zusatzstoffe in welchen Lebensmitteln in welchen Mengen eingesetzt werden dürfen.
Also es gibt ja bestimmte Zusatzstoffe, von denen hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, Konservierungsstoffe oder Süßstoffe. Was sind denn so aus Ihrer Sicht die wichtigsten Zusatzstoffe, die wir im Lebensmittelbereich haben und wofür brauchen wir sie?
Ich finde es bei über 300 zugelassenen Stoffen und über 20 sogenannten Funktionsklassen, also Funktionen, die erzielt werden können, recht schwierig da auszuwählen. Aber die genannten sind sicherlich unter den recht wichtigen, also bei den Konservierungsstoffen, die die Mikroorganismen in Lebensmitteln oder das Wachstum von Mikroorganismen in Lebensmitteln hemmen können, die Haltbarkeit und Produktsicherheit verbessern können, bei den Süßungsmitteln natürlich ein ganz entscheidender Faktor mit einer Süße ins Produkt bringen, ohne Kalorien oder mit weniger Kalorien. Gibt aber auch andere, die ich wichtig finde, wie Verdickungs- und Geliermittel, die Konsistenz, Cremigkeit, Gelstruktur geben oder Emulgatoren, die das Mischen von zwei nicht mischbaren Phasen ermöglichen, bis hin zu Antioxidationsmitteln, die so die Oxidation, Ranzigkeit verändern, Säuerungsmittel für sauren Geschmack und pH-Werteinstellung. Ja, je nach Produkt kann man sich da wirklich was raussuchen, was in dem Kontext wichtig sein kann. Und das ist ja eigentlich auch so die Sache, dass man immer eigentlich auf das einzelne Lebensmittel schauen muss. Was macht ein Zusatzstoff überhaupt da drin? Ist es wirklich absolut notwendig und welchen Zweck erfüllt er da?
Jetzt haben Sie ja gerade ganz viele Zusatzstoffe schon aufgezählt, aber wie ist das eigentlich? Werden die geprüft? Und wenn die geprüft werden, was wird da genau untersucht? Und vor allem, wer entscheidet eigentlich darüber, ob so ein Zusatzstoff sicher ist oder vielleicht auch nicht?
Ja, letztendlich alle Zusatzstoffe, die zugelassen sind, wurden geprüft, ob sie sicher sind und so weiter. Die allermeisten wurden auch nochmal geprüft. Also es ist ja nicht nur so, dass wir in der EU prüfen, sondern dass das auch weltweit natürlich gemacht wird von verschiedenen Behörden. Und ja, letztendlich ist es auch so, dass es anlassbezogene Prüfungen geben kann. Gerade in der Wissenschaft ist es natürlich immer so, wenn es neue Daten gibt, schaut man die sich an und bewertet neu. Aber ja, die Sicherheit ist ein großer Faktor bei Zusatzstoffen und bei uns in der EU prüft das eben die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA. Die schaut sich dann eben die entsprechenden Stoffe sehr genau an. Also was ist das für ein Stoff? Kann der Verunreinigungen enthalten? Wie verhält er sich im Lebensmittel? Aber auch, was macht er dann toxikologisch im Tierversuch? Also gibt es da irgendwelche schädlichen Effekte, wenn man den über längere Zeit in verschiedenen Mengen verabreicht? Und aus diesen Daten leitet man dann letztendlich eine akzeptable Tagesdosis ab, also den Acceptable Daily Intake, den ADI-Wert, was ein Mensch quasi sein ganzes Leben lang aufnehmen kann, ohne dass schädliche Effekte zu erwarten sind. Und mit diesem, der schon auch mit einem großen Sicherheitsfaktor aus den Tierstudien berechnet wird, rechnet man dann wiederum Höchstgehalte für Zusatzstoffe in verschiedenen Lebensmitteln, wobei man auch wieder schaut, wie viel isst man überhaupt von einem Lebensmittel. Also da muss man dann natürlich für irgendwas wie für die Marmelade andere Maße ansetzen wie fürs Brot, weil die meisten Leute mehr Brot als Marmelade essen. Und letztendlich errechnet sich so dann ein Höchstgehalt oder vielleicht auch nicht, wenn man das Prinzip Quantum Satis anwendet, also so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Letztendlich ist es so, dass die EFSA diese wissenschaftliche Bewertung vornimmt, aber die rechtliche Entscheidung trifft dann die Europäische Kommission. Und das ist durchaus ein dynamisches System. Und ich würde sagen, man ist da auch eher vorsichtig in den Bewertungen, die da vorgenommen werden.
Woraus bestehen denn eigentlich Zusatzstoffe in der Regel? Also werden die im Labor hergestellt, synthetisch, oder gibt es da auch welche, die eine natürliche Rohstoffbasis haben?
Ja, also gibt es alle Ausprägungen davon. Man kann Zusatzstoffe aus sehr vielen verschiedenen Ausgangsstoffen gewinnen und ein größerer Teil wird auch tatsächlich einfach aus, ja, in Anführungszeichen, natürlichen Rohstoffen gewonnen. Diese Definition natürlich chemisch ist ja immer so ein bisschen ein Reizthema, weil letztendlich alles irgendwie Chemie ist. Aber viele Zusatzstoffe kommen eben aus Pflanzen, Tieren, Mikroorganismen und einige werden tatsächlich auch rein synthetisch hergestellt. Also aus Pflanzen kann man zum Beispiel eben Bestandteile der pflanzlichen Zellwand gewinnen oder ja sowas wie zum Beispiel Lecithin als Emulgator. Also Tiere gibt es eher selten, aber sowas wie echtes Kamin, also der Farbstoff oder Shellac, kann man aus denen gewinnen. Oder auch Mikroorganismen, sowas wie das Xanthane oder das Gelan. Und die Zitronensäure zum Beispiel wird auch mithilfe von Mikroorganismen produziert. In all den Fällen, wo man von natürlichen Rohstoffen ausgeht, ist eigentlich so, dass man die Sachen extrahiert und aufreinigt, denn für Zusatzstoffe gibt es eben auch Reinheitskriterien rechtlich, die erfüllt werden müssen. Ist dann auch wieder so die Sache, das ist auch etwas, was manche Leute dann aus persönlicher Sicht nicht als natürlich ansehen, also dass ein Pektin, was aus der pflanzlichen Zellwand extrahiert wird, nicht mehr natürlich ist, weil es nicht mehr in dem Ganzen vorliegt. Aber da gibt es eben keine wirklich gute Definition. Das ist aus meiner Sicht auch viel Ansichtssache. Die Synthese findet man eben, wie gesagt, auch, dass zum Beispiel bei Süßstoffen oder Konservierungsstoffen oder manchen Farbstoffen eben der Fall. Man hat auch das Zwischending, dass man ein Molekül wie zum Beispiel die Stärke aus der Natur gewinnt und die dann chemisch modifiziert. Ja, je nachdem ist es aber so, diese Unterscheidung natürlich gut, chemisch schlecht, synthetisch schlecht, die ja ganz, ganz häufig so in der öffentlichen Wahrnehmung getroffen wird, die ist fachlich problematisch. Also wie gesagt, alles besteht aus Molekülen und sowohl natürliche Stoffe können eine unerwünschte Wirkung haben und synthetisch hergestellte Stoffe können völlig unproblematisch sein. Andersrum ist es genau gleich. Also letztendlich muss man immer auf die chemische Identität schauen und das, was das in einem Organismus zum Beispiel macht.
Sie haben jetzt gerade so die öffentliche Meinung angesprochen. Da gibt es ja durchaus manchmal so ein paar Vorbehalte, da kommen wir gleich auch noch zu. Aber wenn wir jetzt gar keine Zusatzstoffe zur Verfügung hätten, wie würde das denn unser Leben ändern? Würde der Supermarkt da noch so aussehen wie bisher oder gibt es dann vielleicht manche Lebensmittel auch gar nicht erst?
Ja, ich würde sagen, der würde nicht ohne Einschränkungen aussehen wie jetzt. Also ist es natürlich möglich, das zu machen. Also wenn man sich Grundnahrungsmittel anschaut, hat man da ja keine Zusatzstoffe. Aber wenn man sich jetzt verschiedene Produkte, verarbeitete Produkte, Convenience-Produkte aus dem Supermarkt anschaut, dann würden die entweder so nicht existieren oder anders aussehen. Also man hätte zum Beispiel einen Effekt auf die Haltbarkeit. Also wenn man auf die schon angesprochenen Konservierungsstoffe jetzt schaut, wenn man die nicht einsetzt, hat man tendenziell, also spätestens bei den Verbrauchern zu Hause, einen potenziell schnelleren Verderb. Natürlich ist Haltbarkeit nicht nur durch Zusatzstoffe, sondern durch Kühlung, Hygiene, Verpackung, Pasteurisation, Fermentation und so weiter bedingt. Aber es leistet eben doch schon einen Beitrag. Und bei Haltbarkeit kann man ja auch sowas wie oxidative Veränderungen einordnen. Da spielen Antioxidationsmittel eine Rolle. Ja, man hätte bei manchen Produkten vielleicht nicht die immer gleiche Textur und Stabilität, nicht so eine lange Stabilität, wenn man jetzt auf Emulgatoren, Stabilisatoren, Verdickungsmittel verzichtet. Und Produkte, die zum Beispiel fehlen würden, wären Light-Produkte oder also Zero-Light-Produkte, wie auch immer, da man ja da dann nicht auf Süßstoffe oder Ähnliches zurückgreifen könnte. Ja, und dementsprechend, ja, einige Lebensmittel wird es dann ebenso im Supermarkt nicht geben. Wir hätten kürzere Haltbarkeiten zum Teil, hätten sicher auch einen Preisanstieg bei manchen Lebensmitteln. Also es würde das doch schon sehr verändern.
Sie haben ja eben so wunderschön erklärt, wie die Zusatzstoffe geprüft werden und dass sie alle zugelassen werden müssen. Und trotzdem hält sich ja hartnäckig der Mythos, dass Lebensmittel ohne Zusatzstoffe gesünder sind. Stimmt das denn?
Ja, das kann man aus meiner Sicht nicht automatisch so sagen, denn letztendlich ist entscheidend, was das Gesamtprodukt ist. Also, dass man sich da die Nährstoffe anschaut. Also Zucker, Salz, gesättigte Fette, Energiegehalt, Dichte, Sättigung, Ballaststoffe, alles Mögliche. Und nur wer jetzt ein Zusatzstoff enthalten ist oder nicht, wenn ich zwei Produkte aus derselben Gruppe nebeneinander lege und die esse, macht mich das eine nicht gesünder oder ungesund. Ist ja auch eh der gesamte Ernährungskontext von Bedeutung. Aber jetzt in Bezug auf die Produkte, wenn ich jetzt aufhöre, mir im Supermarkt Limonade zu kaufen und 2 Liter am Tag zu trinken und dann stattdessen 2 Liter selbstgemachte Limonade trinke, geht es mir nicht besser dadurch. Genauso ist ein Keks ohne Zusatzstoffe immer noch ein Keks. Und nur weil ich jetzt zum Beispiel ein Verdickungsmittel in irgendein Dressing oder eine Soße mache, wird die nicht automatisch problematisch, sondern da muss ich mir dann eher Gedanken machen. Ja, wenn die Soße jetzt hier halb aus Fett besteht und ich esse jetzt 50 Milliliter davon, was das mit den Kalorien, mit meiner Kalorienaufnahme macht. Also ja, da, das ist mir auch in der öffentlichen Debatte häufig so ein Dorn im Auge, dass da das sehr monokausal auf Zusatzstoffe zurückgeführt wird, obwohl das ja gar nicht so gemacht werden kann.
Jetzt gibt's auch immer wieder Stimmen im Internet oder sonst irgendwo, die besagen, dass Zusatzstoffe Allergien oder vielleicht auch Unverträglichkeiten auslösen können. Ist da irgendwas dran oder sagen Sie, ist völliger Quatsch?
Naja, also es kann natürlich in seltenen Fällen bei einzelnen Menschen dazu kommen, dass Beschwerden durch einzelne Stoffe ausgelöst werden. Dazu zählen auch Zusatzstoffe. Fairerweise müssen wir sagen, das haben wir bei normalen Lebensmitteln in Form von Lebensmittelallergien auch. Wir haben das bei Arzneimitteln. und so weiter. Und dementsprechend hat man das auch bei den Zusatzstoffen. Also jetzt erstmal kein exklusives Merkmal. Nichtsdestotrotz natürlich kritisch. Selten ist es da allerdings so, dass man da eine echte antikörpervermittelte Allergie hat. Ja, sondern eher, dass es um Unverträglichkeiten oder pseudoallergische Reaktionen geht. Ja, also wo man letztendlich ähnliche Symptome wie bei einer Allergie hat. Was da zum Beispiel bekannt ist oder ein bekanntes Beispiel ist, ist Schwefeldioxid oder Sulfite, also wenn Lebensmittel geschwefelt werden, was man ja einfach zur Konservierung über die antimikrobielle Wirkung und wegen des antioxidativen Effekts macht, zum Beispiel bei Wein, Trockenfrüchten und so weiter. Und das ist bekannt, dass es bei manchen empfindlichen Personen eben Beschwerden auslösen kann. Aber in dem Fall gibt es dann eben auch zum Beispiel eine besondere Kennzeichnungspflicht. Es gibt bei anderen Zusatzstoffen so einzelne Beschreibungen, dass das gegebenenfalls der Fall sein könnte, aber bei weitem nicht so eine eindeutige Datenlage, wie das manchmal suggeriert wird. Vor allem, wenn man das halt unter kontrollierten Bedingungen macht. Es ist halt dann manchmal natürlich auch so, dass Menschen sagen, ja, irgendwie geht es mir nach manchen Produkten nicht so gut und seit ich die nicht mehr esse, geht es mir besser und da ist halt dieser Zusatzstoff drin, deswegen liegt das an diesem Zusatzstoff, aber dabei wird halt vergessen, dass Lebensmittel enorm komplexe Mischungen aus diversen Chemikalien sind, wenn man so möchte, und dass es nicht deswegen auf einen einzelnen Stoff zurückgeführt werden kann. Deswegen sollte man da immer schauen, okay, klar, wenn ich Beschwerden habe nach einem Verzehr von einem Lebensmittel, muss man das ernst nehmen, sollte gucken, woran liegt das, aber sollte da nicht nur die Zusatzstoffe ins Auge nehmen, sondern vielleicht auch andere Dinge, also wenn man sich nach dem Weintrinken schlecht fühlt, vielleicht nicht nur aufs Schwefeldioxid schauen, sondern auch wie viele Gläser Wein es waren.
Ja, schauen ist das richtige Stichwort, ein Blick aufs Etikett hilft ja auch immer, aber es gibt ja auch die einen oder die anderen, die lieber Bio-Lebensmittel kaufen, in dem Glauben, da sind keine Zusatzstoffe drin. Ist das tatsächlich so?
Nee, also Bio ist nicht automatisch zusatzstofffrei. Was stimmt, ist, dass weniger Zusatzstoffe in Bioprodukten erlaubt sind, dass es häufig strengere Bedingungen für den Einsatz gibt, also in Bezug auf die Lebensmittelgruppen. Genauso gibt es da dieses Positivlistenprinzip, also dass man nur die Stoffe in den Lebensmitteln einsetzen darf, die explizit dafür erlaubt sind. Und ja, wenn man sich diese Listen anschaut, sind da eben weniger Stoffe drauf. Da sind dann eben hauptsächlich Stoffe drauf, die so mit der ökologischen Produktionsweise auch irgendwie vereinbar sind. Also sowas wie Pektin, also aus Pflanzen extrahiert, oder Lecithine oder die Ascorbinsäure, also das Vitamin C. Und was man eher seltener findet, sind synthetische Stoffe. Also es geht eher in die Richtung, ja, die natürlichen Sachen, die man wirklich braucht, die sind da zugelassen und die findet man auch auf manchen Etiketten. Die synthetischen findet man da eher nicht, aber automatisch zusatzstofffrei kann man so eigentlich nicht sagen.
Jetzt gibt es auch Zusatzstoffe, die beispielsweise bei uns in der EU nicht zugelassen sind, aber beispielsweise in den USA zugelassen sind und auch wieder andersrum. Woran liegt das? Werden Amerikaner anders gewichtet als Europäer oder wie ist das zu verstehen? Wie kann sowas sein?
Ja, das würde ich nicht so sagen. Also es ist schon so, dass die Risikobewertungsbehörden in beiden Ländern durchaus sehr genau hinschauen. Und das heißt auch nicht, dass wenn eine Zulassung irgendwo besteht, dass da jetzt ein besonderes tatsächliches Risiko besteht, sondern es gibt manchmal, speziell bei den USA auch, einfach historische Gründe, die dazu führen, dass manche Stoffe keine Zulassung haben. Eben zum Beispiel, wenn man in frühen Studien das Auftreten von Krebs in Tierstudien hatte, gibt es in den USA eben auch die Vorgabe, dass es dann eben keine Zulassung geben kann. In der EU ist es dann zum Beispiel so, dass das anders gesehen wird, weil eben Folgestudien das nicht bestätigt haben. Aber in den USA wird es dann eben aufrechterhalten, dass es da keine Zulassung gibt. Manchmal ist es ja dann auch so, dass einfach dann Alternativen gesucht werden, wenn ein Stoff in der Bevölkerung zum Beispiel sehr unbeliebt ist, dann ist es in der Regel so, dass auch die Lebensmittelindustrie reagiert und vielleicht Alternativen dazu einsetzt. und dann letztendlich gar niemand mehr an einer Zulassung interessiert ist. Also es kann verschiedene Gründe haben und natürlich kann es auch Gründe haben, dass zum Beispiel die eine Behörde wirklich sehr vorsichtig agiert. Wir hatten jetzt ja in der EU auch den Fall Titandioxid, wo seitens der EFSA, sagen zumindest einige, auch sehr vorsichtig agiert wurde in Bezug auf die Zulassung. In anderen Ländern wird das eben dann zum Teil eben anders gesehen, einfach weil da nicht so die Ansichten komplett gleich sind. Aber das heißt nicht, dass es jetzt ein besonders bedenklicher Stoff, der super umstritten ist. Ja, ist ja.
Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Titandioxid hört sich sehr explosiv an. Wofür wird das denn eingesetzt?
Also wurde eingesetzt, müsste man ja fast sagen, in Lebensmitteln als weißes Pigment, also zum Beispiel in Kaugummis, um das eben weiß zu machen, ist nicht explosiv oder so. Aber es gibt eben einzelne Studien, wo man eben zum Teil Hinweise auf eine genotoxische Wirkung erhalten hat, in anderen nicht. Aber man hat das dann teilweise auch vermutet, dass es an Nanopartikeln liegt. Es ist, wenn man sich diese Stellungnahmen anschaut, der Behörden, ist da immer so, kann nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, dass. Und das wird dann ganz gerne auch angeführt als besonderes Negativbeispiel, dass das jetzt ja nicht mehr zugelassen ist. Und das könnte ja bei allen anderen Zusatzstoffen auch so sein. Wenn man sich diese Stellungnahmen durchschaut, sieht man eher, dass es halt einfach ist, man möchte auf gar keinen Fall irgendein Risiko eingehen, besonders bei einem Stoff, der mit einem Farbstoff eher kosmetische Funktion hat. Also gerade Farbstoffe sind ja auch so eine Klasse von Zusatzstoffen, die wird viel diskutiert. Kann man zum Teil sicherlich nachvollziehen, dass Leute das dann kritisch finden, wenn eben die Farbe verändert wird. Es gibt natürlich auch dann die gegenteilige Ansicht, dass man sagt, naja, es hat ja auch einen Wiedererkennungswert, das Auge ist mit und so weiter. Aber gerade bei solchen Fällen sieht man dann halt, dass bei diesen Bewertungen teilweise auch einfach sehr vorsichtig agiert wird.
Wenn wir uns jetzt so Zutatenlisten im Supermarkt anschauen, da ist es ja oft so, dass manche Zusatzstoffe in der Liste als chemische Namen irgendwie aufgeführt werden und andere einfach nur mit ihrer E-Nummer. Woran liegt das?
Ja, also letztendlich ist beides zulässig und letztendlich dem jeweiligen Unternehmen überlassen, wie das realisiert wird, was eben gemacht wird, ob jetzt zum Beispiel die Funktionsklasse aufgedruckt wird plus Name. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt Antioxidationsmittel Ascorbinsäure oder eben die E-Nummer. Letztendlich meint beides exakt denselben Stoff. Also es macht chemisch gesehen überhaupt keinen Unterschied. Ist auch kein Warnsignal. Klar, die E-Nummern, die sind nicht mehr so beliebt bei den Lebensmittelherstellern, weil die Leute das natürlich direkt mit was eher Schlechtem verbinden. Manche Sachen klingen auch einfach vertrauter, wenn man die liest. Zitronensäure, denkt man, ja gut, kenne ich. Es ist manchmal auch okay, ist vielleicht nicht so viel Platz auf dem Etikett. Manchmal hilft das vielleicht auch ein bisschen fürs Marketing sozusagen. Es gibt da die strenge rechtliche Vorschrift, dass man eine der beiden Varianten machen muss, aber letztendlich meint beides das Gleiche.
Sie haben es am Anfang uns schon ein bisschen erklärt, als es darum ging, warum wir die Zusatzstoffe überhaupt benötigen, zum Beispiel für die Haltbarkeit etc. Welche Rolle spielen Zusatzstoffe für die Lebensmittelsicherheit und auch für die Nachhaltigkeit, also zum Beispiel um Lebensmittelverluste zu vermeiden?
Ja, Zusatzstoffe können da ein Baustein sein, dabei zu helfen. Bedeutet nicht, dass jeder Zusatzstoff das ist. Aber wie gesagt, es gibt ja auch welche, die wie Farbstoffe eher für optische Zwecke zum Beispiel eingesetzt werden. Aber jetzt in Bezug auf die Lebensmittelsicherheit können natürlich Konservierungsstoffe ein wichtiger Baustein sein, um jetzt zum Beispiel Lebensmittelabfälle einfach zu vermeiden. Auch sowas wie Antioxidationsmittel, wenn sie jetzt zum Beispiel verhindern, dass ein Produkt schnell ranzig wird, dass es nicht mehr schmeckt, also ein Produkt, was nicht mehr gut riecht und schmeckt oder sich komisch verfärbt hat, was sich irgendwie in zwei Phasen getrennt hat, das schmeißen viele Leute einfach dann auch weg. Dementsprechend bei verarbeiteten Produkten helfen Zusatzstoffe da durchaus. Das sind natürlich nur ein Baustein von vielen, also ist gerade in Bezug auf die Haltbarkeit. Spielen natürlich noch andere Sachen eine Rolle, hatte ich ja vorher auch erwähnt. Und letztendlich ist es über diese Haltbarkeit kommt man ja auch schnell in die Nachhaltigkeitsschiene. Also wenn wir über Lebensmittelabfälle sprechen, spielt das automatisch in die Nachhaltigkeit mit rein. Wenn wir weniger Abfall haben, brauchen wir dann letztendlich weniger Fläche und weniger Ressourcen, um unsere Lebensmittel zu produzieren, und hat dann natürlich auch die entsprechenden Auswirkungen. Und letztendlich ist es ja häufig so, dass gesagt wird, ja, Zusatzstoffe nur zum Irreführen, das dürfen sie rechtlich gar nicht, oder um Kosten zu sparen. Das ist in Teilen natürlich so, aber das sieht man ja letztendlich auch am anderen Ende wieder. Und generell wird das gerne mal sehr negativ gesehen, diese Verarbeitung und die Verwendung von Zusatzstoffen. Aber da muss man sich schon auch immer vor Augen führen, dass das eben auch bei vielen Dingen helfen kann, wie eben den Verderb vermeiden, Qualität halten und letztendlich auch in Teilen die Nachhaltigkeit verbessern. Also ich werbe immer dafür, einfach den Gesamtkontext eines Lebensmittels anzuschauen und nicht das Vorkommen eines bestimmten Stoffes, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass man seine gesamte Ernährungsweise eigentlich immer im Blick haben sollte und nicht, ob man jetzt ein Antioxidationsmittel irgendwo drin hat oder nicht.
Und damit kommen wir dann so langsam auch schon zum Ende. Ja, zum Schluss einfach noch gefragt, wenn Sie den Hörerinnen und Hörern, ich sag mal, eine Botschaft zum Thema Zusatzstoffe mitgeben könnten. Sie haben ja zwischendurch auch schon immer mal wieder was angedeutet. Aber was ist denn aus Ihrer Sicht der wichtigste Punkt, den jede und auch jeder Einzelne wissen sollte?
Ja, ich würde, wenn ich mir was aussuchen müsste, sage ich immer, man sollte keine Angst haben vor Zusatzstoffen, weil Angst vor Essen zu haben ist nicht gut. Und man hat auch keinen Grund dafür, weil, wie gesagt, die Zusatzstoffe sind geprüft und so weiter. Und der Zusatzstoff allein ist jetzt kein entscheidendes Kriterium für den gesundheitlichen Wert. Deswegen, ja, sage ich immer, keine Angst davor haben und die gesamte Ernährung im Blick haben. Dann lässt sich es auch deutlich einfacher essen und leben.
Wunderbar, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank auf alle Fälle.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und Manon, was hast du denn so heute aus dieser heutigen Folge alles für dich mitgenommen? Ich habe zum Beispiel mitgenommen die Geschichte mit dem Schwefeldioxid, dass wenn man davon vielleicht zu viel hat, dass es nicht das Schwefeldioxid an sich ist, sondern vielleicht die Begleitumstände des Weins, was ich vorhin mitbekommen habe. Das ist hängen geblieben, auch wenn ich selbst gar keinen Wein trinke, aber das habe ich mir gemerkt, werde ich ab sofort an jeder Familienfeier rausholen.
Das ist schön, Marc. Das heißt, du hast bis jetzt immer gesagt, das liegt nur am Schwefeldioxid. Das ist auch interessant, wunderbar. Ich habe natürlich mitgenommen, keine Angst vor den E-Nummern haben zu müssen, dass man immer den Gesamtkontext des Lebensmittels betrachten sollte. Die Zusatzstoffe sind sicher, sie sind geprüft. Und man muss eben ganz klar sagen, wenn es sie nicht gäbe, dann gäbe es auch die Lebensmittelvielfalt nicht, die wir im Supermarkt haben und die eben jeder für seinen individuellen Lebensstil dann auch verwenden kann. Sie spielen eine wichtige Rolle für die Sicherheit und auch eben für die Nachhaltigkeit. Und deshalb trinke ich jetzt weiter meine Cola Zero, die ich sonst auch nicht trinken könnte, weil sie nämlich sonst nicht geben würde. Also von daher vielen Dank für die wichtige Botschaft, für die Aufklärung. Und wir machen eigentlich genau mit dem Thema weiter, Marc. In der nächsten Folge, da werden wir uns nämlich eine Kategorie der Zusatzstoffe nochmal genauer anschauen, und zwar die Süßstoffe.
Alles klar, wunderbar. Dann reden wir im August über Süßstoffe und bis dahin wünschen wir jetzt erstmal weiterhin einen schönen Sommer und Manon, dir schon mal schönen Urlaub.
Dankeschön, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Ernie. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.